Ja, schönen guten Morgen, alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Wir haben ein bisschen Fortsetzung heute noch. Es geht um die ewige Heimat der Erlösten, Teil 3. Ich lese dazu einen Text aus Offenbarung 22, 1 bis 5. Da heißt es, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und die Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt nicht nur eine Ewigkeit, sondern fortwährend. Bei der vorigen Betrachtung haben wir festgestellt, es ist schon ein bisschen her, ich glaube einen Monat etwa, dass in der Offenbarung geschilderte neue Jerusalem hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen ist es ein Bild für die Schar der Erlösten. So herrlich wie das neue Jerusalem uns im Text in Offenbarung 21 und 22 geschildert wird, so herrlich werden einst auch die Erlösten sein, auch als Braut des Lammes gesehen. Es wird ein Abglanz sein von der Herrlichkeit des Herrn, die uns von ihm geschenkt wird. Das neue Jerusalem ist zweitens aber auch eine wirkliche herrliche Stadt, von Gott erbaut als Heimat und Wohnstadt für die Erlösten. Jesus hat einmal gesagt, dass er hingeht, um uns die Stätte zu bereiten. Wir wundern uns vielleicht, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass sie vom Himmel fertig herniederkommt. Der Schöpfer und Baumeister dieser Schöpfung ist auch der Schöpfer und Baumeister jener Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Diese Stadt, die vom Himmel herniederkommt, wird gleichzeitig auch mit der Herrlichkeit einer geschmückten Braut verglichen. Und dabei werden etliche Aussagen über die Größe und Beschaffenheit dieser Stadt gemacht. Sie ist würfelförmig angelegt, das heißt Breite, Länge und Höhe sind gleich. Ungefähr 2220 Kilometer, wenn man die Maße umrechnet, die in der Bibel angegeben sind. Man kommt auf ein paar zerquetschte mehr oder weniger, je nachdem, welche Tabelle man nimmt. Aber etwa 2200 Kilometer rund, das ist schon eine Menge. 2200 Kilometer hoch, stellt euch das mal vor, oder Länge Breite als Würfel. Das wird kein hässlicher Würfel, keine Angst. Die Mauer ringsherum ist alleine 75 Meter hoch. Die Ausmaße sind gewaltig. Und ihr Lieben, ihr dürft noch einladen in den Himmel, in die Herrlichkeit, da gehen alle rein. Alle, Erlösten aller Zeitalter. Sie werden Platz haben. Ihr müsst euch auch keine Sorge machen, in die Höhe zu kommen. Die Engel machen sich auch keine Sorgen und das wird so ähnlich sein mit uns. Der neue Leib ist anders. Also für alle Erlösten aller Zeitalter wird Platz sein und ihr könnt noch einladen, damit das Haus, wie hat Jesus im Gleichnis gesagt, voll werde. Die Grundsteine der Mauer dieser wunderbaren Stadt tragen die Namen der 12 Apostel. Und sie bestehen aus verschiedenen Edelsteinen. Wenn ich das Wort Edelsteine höre, dann muss ich dir sagen, auch du bist ein Edelstein, bist wertvoll in Gottes Augen. Jeder ein Erlöste, ein Edelstein für Gott. Werte dich nicht ab. Und diese Herrlichkeit, die ist auch nicht von dir oder aus deiner Kraft oder weil du dich so schön geschmückt hast, sondern es ist Gnade Gottes, die dir zufließt und dich so herrlich machen wird. Er ist dabei, uns zu verändern. Das geht stückweise. Das ist ein Prozess. Und manchmal geht es auch sehr langsam. Je nachdem, wie wir uns hingeben, uns ihm überlassen, ihn machen und wirken lassen. Die Mauer ringsrum, um diese große Stadt, so die größten Städte dieser Welt haben vielleicht ein Ausmaß von 60 Kilometer, nur als kleiner Vergleich. Die Mauer hat nach jeder Seite hin 3 Tore, das ergibt 12. Und jedes Tor besteht aus einer riesigen Perle. Es wird nicht so ganz genau angegeben, wie groß die Tore sind, aber ein Tor, ein großes Stadttor in einer 75 Meter Mauer, da kann man sich vorstellen, da muss das Tor auch schon ein bisschen groß sein und das aus einer Perle. Unvorstellbar. Und diese Tore, das ist das Schöne, stehen offen. Tag und Nacht, hätte ich beinahe gesagt. Aber Nacht gibt's nicht mehr. Sie werden von je einem Engel bewacht. Und auf ihnen sind geschrieben die Namen der 12 Stämme Israel. Namen der Apostel, Namen der Stämme Israels, das alles versinnbildlicht die Einheit von neutestamentlichem und alttestamentlichem Gottesvolk. Die Beschaffenheit der Straßen aus durchscheinendem Gold, die lässt die himmlische Stadt leuchten, wahrscheinlich in allen Regenbogenfarben. Die Regenbogenfarben haben ja heute Menschen geklaut. Ihr wisst das. Dieser Regenbogen ist von Gott. Und er hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Das muss ich mal sagen. Mir tut das weh, dass das so missbraucht wird. Die heutigen Lichtquellen von Sonne und Mond werden in dieser Stadt überflüssig sein, weil das Licht nun von Gott, dem Vater und vom Lamm Jesus Christus, das für uns geopfert wurde, ausgehen wird. Johannes war überwältigt, wenn wir Offenbarung 1 lesen, von der Herrlichkeit des Herrn. Er fiel zu seinen Toten, zu seinen Füßen wie ein Toter nieder vor dieser Herrlichkeit. Ein strahlendes Licht, überdimensional, was wir uns hier gar nicht vorstellen können. Die Sonne wird da gegen ein blasses Lichtlein sein. Aber sie ist dann auch gar nicht mehr nötig. Zugang zu dieser Stadt, zu dieser himmlischen Stadt, wird aber nur haben, wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Die Jünger, als Jesus sie einmal aussandte, einmal waren es die 70, auch die 12 hat er mal ausgesandt, und er hat ihnen Vollmacht gegeben über Dämonen, Kranke zu heilen und. Und sie schwärmten aus und gingen in die Städte, wo Jesus auch hinkommen wollte, und haben das Evangelium verkündigt. Und dabei passierten Wunder, große Wunder, die sie in Staunen versetzten, denn der Herr hatte ihnen Vollmacht gegeben. Er ist es, wenn Wunder geschehen. Er ist es, der es tut. Er ist es, der dir die Vollmacht und Kraft gibt. Und er tut es noch heute. Und sie kommen ganz erfüllt und ja, sind noch so ganz voll von dem, was sie erlebt haben, und begeistert und sprechen mit Jesus darüber. Und er sagt ihnen, was sagt er? Darüber freut euch nicht, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, dass ihr auf der Bürgerliste des Himmels steht. Es gibt so ein altes Lied: Nur um eines ich flehe, dass mein Name dort stehe. Es geht irgendwie weiter, fällt mir jetzt nicht gerade ein. Aber es geht um diese Bürgerliste, dass du ein Bürger des Himmels bist. Unser Bürgerrecht, schreibt Paulus einmal, ist im Himmel. Du bist Bürger hier irgendwie, zu der oder jenem Ort gehörig, Stadt, Land, aber wir sind himmlische Bürger. Das heißt, ich weiß, wo es hingeht, wenn ich hier die Augen schließe, nämlich in die Arme Jesu. Ich muss nicht warten. Der Leib kommt später, das ist richtig, der neue Leib. Darauf dürfen wir warten. Oder wenn die Entrückung da sein wird, dann ist es auf einmal zusammenfallend. Wenden wir uns dieser Schilderung weiter ein wenig zu, wie sie in Kapitel 22 geschrieben steht in der Offenbarung. Da ist vom Baum des Lebens und von einem herrlichen Lebensstrom die Rede. Welche Gedanken werden dabei wach, wenn wir davon lesen? Offenbarung 21,6 verheißt Gott: Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Dabei denken wir zunächst an das ewige Leben, das der Glaubende von Gott umsonst empfängt. Da war diese Frau am Jakobsbrunnen. In der Mittagssitze kommt sie, um Wasser zu holen. Und Jesus, ja, die Jünger sind ausgeschwärmt irgendwie in die nächste Stadt, um einzukaufen, etwas zu essen zu besorgen. Und er ist allein am Brunnen. Und er hat dieser Frau, die da Wasser schöpft, er hat sie gefragt: Gib mir zu trinken. Und dann redet er über ein Wasser des Lebens, das er ihr geben könnte, das er anbietet, das allen Durst stillt. Wer Wasser trinkt, ich denke, wir kennen das alle, der bekommt wieder Durst. Irgendwann. Manchmal sehr schnell. Und manchmal freut man sich, wenn man irgendwie an etwas Flüssiges kommt, besonders wenn es warm ist. Johannes 4, 14 ist dieses Gespräch beschrieben. Und sie erkennt, dass sie dieses Wasser braucht. Ich hoffe, wir haben es alle auch erkannt und sagen es weiter, dass viele noch erkennen, dass sie dieses Lebenswasser brauchen, das nicht nur den Durst stillt, den äußeren. Wir wissen alle, wie wichtig und lebenserhaltend irdisches Wasser ist. Aber hier geht es um den geistlichen Durst. Der geistliche Durst, diese innere Leere des Menschen, Gottes Segensstrom wird oft aufgehalten, oft verunreinigt durch die Sünde. Denken wir nur daran, und jetzt spiele ich ein bisschen auf das Wort Gottes an, ist auch Wasser des Lebens, wie manche Philosophen, auch Theologen, das kostbare Wort Gottes gebraucht oder mit ihm umgegangen sind und es einfach oft nicht gelten lassen wollten. Ich habe schon Pastoren hören sagen, ja, das ist ein Gleichnis, das ist ein Bild. Nein, das ist Realität. Gott hat nicht nur Händchen geschüttelt und ein bisschen gestreichelt, er hat geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Da hat sich was bewegt. Und das ist Tatsache und das geschieht auch heute noch. Amen. Ich habe es erlebt und erlebe es immer wieder noch. Menschliche Weisheit kann Gottes Weisheit nicht begreifen, nicht ergründen, es sei denn, Gottes Heiliger Geist schließt dir das Wort auf. Er tut das gerne. Und wenn du noch darin ein Buch mit 7 Siegeln siehst, dann bitte ihn, dir es zu öffnen. Er tut es. Du musst nur sagen, dass du möchtest es verstehen, es erkennen, es lernen. Möglicherweise hat dieser Lebensstrom hier im neuen Jerusalem noch eine neue Bedeutung, eine weitere. Dann wäre er ein Hinweis auf den Heiligen Geist in Gottes neuer Welt. Wie er vom Vater und Sohn ausgehend Leben spendet. Johannes 7, 37, 38 sagt Jesus so etwas Ähnliches, dass der Geist Gottes fließt wie Wasser, wie ein Strom des Lebens, wie eine Quelle. Und wer von diesem Wasser trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Dessen Durst, dessen innere Leere wird erfüllt und aufgefüllt und gestillt. Ganz sicher wird hier aber auch von einem wirklichen Strom gesprochen, der im neuen Jerusalem fließen wird. Im tausendjährigen Reich, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, wird es die Tempelquelle sein. Es wird eine vom neu erbauten Tempel, den es wieder geben wird, eine Quelle entspringen. Wir lesen von diesem Strom, dass er ein herrlicher, kristallklarer Strom ist, der vom Thron Gottes und des Lammes hervorkommt. Gott wird in dieser Stadt gegenwärtig sein. Er wird sichtbar sein. Dadurch wird deutlich, dass die Quelle aller paradiesischen Lebensfülle im neuen Jerusalem von Gott selbst und von Christus ausgehen wird. Erwähnt wird nun auch mit diesem Strom zusammen ein Baum des Lebens. Worum geht es dabei? Dieser Baum des Lebens begegnet uns bereits auf den ersten Seiten der Bibel im Garten Eden. Im 1. Mose Kapitel 2 zum Beispiel. Aber nach dem Sündenfall wurde dem Menschen der Zugang zu diesem Baum verwehrt. Sie wurden aus dem Paradies getrieben. Ist Gott böse mit uns? Nein, Gott wollte verhindern, dass alle Menschen ewig in ihrem sündigen Zustand leben müssten. Das wäre geschehen, wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten. Im neuen Jerusalem wird dieser Baum des Lebens wieder am Lebensstrom stehen und frei zugänglich für alle sein. Das zeigt, dass die zerbrochene Gemeinschaft mit Gott dort wieder völlig hergestellt sein wird. In unserem Text hieß es in Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits war der Baum des Lebens. Vermutlich müssen wir Fluss und Straße uns parallel denken, sodass der Baum oder Gehölz im Sinne von einer Vielzahl von Bäumen, davon ist nämlich hier die Rede, des Lebens, sich zwischen Straße und Fluss befinden. Das heißt, dass diese Bäume des Lebens, so sage ich jetzt mal in der Mehrzahl, monatlich Früchte tragen werden. Diese Ernte des Segens in Gottes neuer Welt können wir uns kaum vorstellen. Auffällig dabei ist, dass hier von Monaten die Rede ist. Anscheinend gibt es in der Ewigkeit, in dieser neuen Welt, trotz Ewigkeit ein Zeitmaß. Das mag erstaunen. Weil aber Sonne und Mond und auch die Nacht nicht mehr vorhanden sind, dürfte es sich um ein ganz anderes Zeitmaß als heute handeln. Vielleicht müssen wir total umdenken, denn auch am ersten Schöpfungstag schuf Gott das Licht und trennte es von der Finsternis und dieses Licht kam direkt von Gott, denn von ihm selbst. Denn Sonne und Mond waren zu Beginn noch gar nicht geschaffen, erst am vierten Schöpfungstag. Dennoch gab es schon am ersten Schöpfungstag ein Zeitmaß. In 1. Mose 1, 5 lesen wir, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und Morgen ein erster Tag. Die Blätter vom Baum des Lebens dienen zur Heilung der Nationen, lesen wir weiter. Wieso gibt es noch Krankheit im Himmel? Sie sind wohl so etwas wie ein Allheilmittel. Ich habe länger darüber nachgedacht, Gottes. Wenn er alles in wunderbarer Weise zurechtbringt, und da es in der ewigen Welt Gottes keine Krankheit mehr geben wird, ist hier wohl an eine völlige Wiederherstellung der Menschen, der Erlösten zu denken. Das Heilwerden und die Wiederherstellung der Menschen aus den Nationen des tausendjährigen Reiches zum Beispiel könnte in einem Heilungsprozess dabei stattfinden. Gottes Segnungen wirken dann wohl in der Weise, dass er alles bei ihnen wiederherstellt und erneuert. Die Offenbarung 21 sagt es uns deutlich, siehe, ich mache manches neu. Alles neu. Das geschieht offenbar, indem Gott all die Folgen der Sünde, die Verletzungen und Wunden, auch in der Seele entstanden, heilen wird. Es wird nichts übrig bleiben von dem alten. Verwundungen, Verletzungen. Es gibt ja nicht nur äußere Verletzungen, es gibt auch innere. Wunden, die du nicht siehst, die aber genauso wehtun. Ich kann mir vorstellen, dass unser himmlischer Vater unseren Lebensweg mit uns in der Ewigkeit verarbeiten wird. dass er all die unverstandenen, rätselvollen Wegbiegungen, einer hat auch heute schon so gebetet, dass wir ja nicht alles verstehen, wie wir manchmal geführt werden und dass wir manchmal anders denken, dass Gott doch eingreifen und erwartet. Er wird uns diese rätselvollen Wegbiegungen in großer Liebe zeigen und erklären. Wir haben schon heute in der Bibel einen Satz, der das deutlich macht. Denen, die Gott lieben, Römer 8, 28, müsst ihr auswendig lernen. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Ich habe euch von meiner Hand erzählt. Die tut immer noch weh. Das geht so langsam. Und ich habe Gott ja gefragt und er sagt, Geduld haben. Und dann habe ich ihn auch noch mal gefragt, was ist eigentlich los? Warum dauert das so lange? Wisst ihr was? Ich stehe jetzt manchmal nachts um 5 auf und lese meine Bibel. Habe ich nie gemacht. Ich schlafe viel zu gerne. Aber dann tut die Hand so weh, dass ich aufwache. Und das sind die schönsten Zeiten. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zum Guten mit. Ich wünsche mir nicht, dass das noch viel länger dauert. Die sind nämlich taub. Aber ich kann schon wieder greifen. Ihr habt das beim Handgeben gemerkt. Und das kribbelt fürchterlich, weil die Nerven regenerieren sich. Ich weiß, dass Gott arbeitet. Aber Nerven scheinen ein bisschen länger zu dauern. Gott könnte das auch ganz schnell machen, ich weiß das. Aber er macht es nicht. Und warum auch immer, ich habe eine schöne Zeit nachts. Also, das war jetzt nur ein Beispiel, dass es wirklich wahr ist, was da steht in Römer 8, 28. Im neuen Jerusalem, ja, wenn er uns auf den Schoß nimmt und uns die Wegbiegungen erklärt, die wir hier gegangen sind, dann wird alle Unklarheit, jeder Schmerz beseitigt werden und wir erkennen, Gott ist, hilft mir doch mal, gut! Ein liebender Vater. Ihr wusstet das alle, aber naja, ihr habt euch noch nicht getraut. Aber sagt es ruhig, Gott ist gut, wirklich. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod und Leid und Geschrei und auch Schmerzen in den Fingern werden nicht mehr sein. Amen. Bin aber noch nicht fertig. Nicht, dass ihr euch zu früh freut. Im neuen Jerusalem, es kommt mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wird es keinen Fluch mehr geben. Welch ein Segen. Fluch? Welche Rolle spielt er denn? Gibt es den? Na, ich denke eine ganze Menge. Ich zähle mal ein bisschen was auf. Tod und Krankheit sind beispielsweise Folgen des Fluches, den uns die Sünde gebracht hat. Auch Schmerzen bei der Geburt eines Menschen gehören dazu. Das Unkraut im Garten, vielleicht habt ihr keinen, habt ihr Glück gehabt, und das oft vergebliche Mühen bei der Arbeit sind ebenfalls Folgen des Fluches. Durch Gräuelsünden, besonders auf sexuellem Gebiet, im okkulten Bereich, kann sich ein Fluch auf nachfolgende Generationen auswirken. Das gilt allerdings nur, wenn diese Fluchlinie nicht durch Vergebung unterbrochen wird. Das ist wie ein Schneeball, der rollt und wird immer größer, wie eine Lawine. Wenn nicht einer sagt, stopp, ich gehöre zu Jesus. Sein Blut hat mich erlöst. Satan, du hast kein Recht mehr. Stopp! dann wird dieser Schneeball nicht weiterrollen. Und dann segne deine Kinder, deine Enkel, segne deine Nachbarn. Und wenn du sie immer wieder segnest, manchmal fragen sie nach, wer Gott ist. Und dann kannst du es ihnen sagen. Und manchmal werden Leute gläubig in deiner Nähe, weil sie dir zugesehen und auf die Finger gesehen haben. Ja, negative Aussagen von Menschen, die mir etwas bedeuten und denen ich Glauben schenke, können auch wie ein Fluch in unserem Leben wirken. Besonders wenn Eltern sagen, aus dir wird doch nichts. Oder was auch immer. Solche Aussagen, besonders in der Kindheit ausgesprochen, können einen Menschen in seiner gottgewollten Entfaltung durchaus beeinträchtigen. Das sind Lügen, denen wir Glauben schenken. Sie können das Denken über uns selbst beeinflussen. Dann halten sich Kinder manchmal auch für Versager, weil irgendwer ihnen das so gesagt hat, dem sie vertrauten. Und manchmal gibt es auch die eigenen Festlegungen in negativer Weise, die wie ein Fluch wirken, eine Selbstabwertung sind. Sie müssen widerrufen, gebrochen werden. Und ich muss die Wahrheit, wie sie im Wort Gottes steht, Gottes Verheißung, Gottes Zusagen an ihre Stelle setzen. Wir sind Gottes geliebte Kinder und Originale seiner Schöpfung. Du hast ein anderes Gesicht als ich und das ist schön so, sonst könnten wir uns gar nicht unterscheiden. Das können wir tun. Wir dürfen die Wahrheit an die Stelle der Lüge setzen. Denn Christus hat jede Sünde ans Fluchholz getragen. Und wenn wir seine Erlösung in Anspruch im Glauben nehmen, werden wir heute in unserem Leben von diesen negativen Aussagen freigesetzt. Das ist eine gleitende Sache. Das Unkraut wird im Garten noch wachsen. Aber dass das Unkraut in deinem Herzen wächst, das muss nicht sein. Dem musst du nicht zuschauen, tatenlos. Da hilft natürlich keine Hacke, aber da hilft Vergebung. Und da hilft das Blut Jesu Christi, das uns reinmacht von manchen Sünden. Gott sei Dank von allen Sünden. Ihr Lieben, die Waschmittel heutzutage haben ja alle so Weißmacher, ne? Und einer hat 7 und einer 3. Ich weiß das nicht so genau. Vielleicht gibt es auch 7 nicht. Aber ich kenne einen Weißmacher, der funktioniert immer im Herzen. Und das ist das Blut Jesu Christi. Also, wenn ihr wieder die Werbung seht von Waschmitteln, dann wisst ihr, das Blut Jesu Christi ist besser. Nicht um Wäsche zu waschen, aber um mein Herz zu reinigen. In Gottes neuer Welt, und das ist so wunderbar, wird es überhaupt keinen Fluch mehr geben. Der Fluch der Sünde hat uns einst die Gemeinschaft mit Gott im Paradies genommen. Dann aber wird all das und weit mehr uns geschenkt. Gemeinschaft mit Gott. Ich darf ihn sehen, wie er ist, und ich kann es aushalten, was meine Augen jetzt noch nicht könnten. Heute haben wir diese Gemeinschaft deswegen im Glauben. Aber einst wird es sichtbar im Schauen sein. Voller Freude werden wir Gott dienen und ihn anbeten. Und er wird all unseren Mangel ausfüllen. Und wir werden total glücklich sein. Bist du zufrieden? manchmal ein paar Tage, ne? Es gibt Leute, die kaufen sich immer was, wenn sie gerade unglücklich sind. Und das tröstet sie dann. Manchmal ein neues Auto, wenn sie viel Geld haben. Wenn sie viel Geld haben, habe ich gesagt. Nicht, dass ich das kann. Aber bis zum ersten Kratzer mag das noch jemand glücklich machen. Aber spätestens dann wird dieses Glück getrübt. Und so ist es mit allem, was wir hier auf der Welt haben. Gottes Wunsch ist es, uns total zu beschenken mit seiner Liebe, mit seinem vollen Vergebung, mit seinem Heil. Und dann wird sein größtes Gebot auch in vollendeter Weise Wirklichkeit werden. Markus 12, 20, 31. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese, sagt Jesus, ist kein anderes Gebot. Und jetzt frage ich euch, wer hat das denn schon total gehalten? Ich glaube nicht, dass sich einer melden könnte, ich jedenfalls nicht. Das wird uns geschenkt werden von Gott. Es ist nicht unsere Kraft, die das schafft. Du kannst dich noch so sehr um Liebe bemühen, du wirst immer zu wenig haben. Und dann darfst du allerdings sagen, Herr, weißt du, diesen Arbeitskollegen da, der ist ja wirklich schwierig. Aber ich soll ja alle lieben. Ach Herr, ich werde für ihn beten, aber gib mir die tägliche Liebe, die ich brauche. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich mal ganz am Anfang meines Lebens in jungen Jahren kaufmännische Lehre gemacht habe und dass es da eine Abteilung gab, da gab es einen Vorgesetzten, naja, fast hätte ich ein Wort dafür gesagt, aber ich sag's nicht. Er war ein besonders schwieriger Patron. Und er war ja dann immerhin der Vorgesetzte, wenn du als Lehrling da um die Ecke kommst. Keiner wollte da so richtig hin, aber alle mussten da irgendwann hin und irgendwann war auch ich dran. Und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Und nach einigen, weiß nicht mehr, ob Monate oder Wochen, wurde es besser mit uns. Irgendwie war die Atmosphäre besser geworden. Er war zugänglicher und wir kamen die 3 Monate, die ich bei ihm sein musste, gut aus. Der Herr ist gnädig. Wir dürfen ihn bitten und er hilft uns. Aber kommen wir zurück zum neuen Jerusalem. Wir müssen ja zum Schluss kommen. Wir werden überwältigt sein von der Herrlichkeit und Liebe Gottes. Wir werden ihn wieder lieben von ganzem Herzen. Liebe und Dienst kommen nicht aus eigener Kraft, sondern werden uns durch Gottes Gnade geschenkt werden. Wir werden dem Herrn mit großer Freude in einer Weise dienen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber der Geist Gottes befähigt uns schon heute, Gott von Herzen zu lieben. Du darfst ihn bitten, Herr, ich habe im Moment nicht genug Liebe, auch für Menschen vielleicht nicht. Und er wird sie dir schenken, er wird dir helfen. Dazu gehört ganz sicher auch eine ganz neue Gemeinschaft der Erlösten untereinander, ohne Maske und Verstellung, ohne, ja, was hinter der Maske ist, weiß keiner. Dann brauchen wir keine mehr. So möchte ich mit dieser Betrachtung, mit der Zusicherung Gottes schließen, die in Vers 6 steht. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Welch eine Zusage! Ich werde dabei an ein altes Lied erinnert, worin große Freude und über die herrliche Erlösung und die neue Welt Gottes zum Ausdruck gebracht wird. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich rufet, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Und geh in den Himmel ich ein durch sein Blut, so werd ich kein Fremdling dort sein. Diese ewige Heimat der Erlösten wird alle unsere Vorstellungen weit übertreffen. Und dann wird sich die Verheißung erfüllen, von der Paulus in 1. Korinther 2, Vers 9 schreibt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das Amen kam ganz bisschen zu früh. Jetzt Amen. Ich freue mich drauf, ihr auch? Herr, komm, komm in unsere Mitte und erfülle unsere Herzen schon mit Vorfreude auf deine Herrlichkeit. Herr, ich weiß es nicht wann, aber du wirst bald kommen. Und darauf freue ich mich. Herr, ich möchte eigentlich viel lieber verwandelt werden, Paulus auch schon. Aber du wirst es bestimmen. Aber wie auch immer, ob aus dem Tode erweckt und dann zum Leben und in neuer Herrlichkeit oder unmittelbar heraufschwebend zu dir in den Wolken des Himmels, wie auch immer. Herr, ich freue mich drauf. Segne du meine Geschwister, dass sie diese Vorfreude ein bisschen aufnehmen und teilen können. Amen.